Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva-Vera Ritter, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute begrüße ich Sie zu unserem Winter-Special, eine Winter-Special-Podcast-Reihe. Angelehnt an unsere Summer School begleiten wir Sie nun durch den Winter. Egal, ob es draußen regnet, stürmt oder wunderschön schneit, ob Sie durch den Schnee stiefeln oder vor dem Kamin sitzen. Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Reise durch die Regulatorik. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was soll denn daran spannend sein? Bleiben Sie dran und hören Sie rein. Es geht gleich los. Für dieses Winterspecial konnte ich Arne von Hofe gewinnen. Er hat mit seinem MBA-Abschluss einen zusätzlichen Schwerpunkt im Bereich Sustainability Management gewählt und sowohl in den USA als auch in Deutschland studiert. Sein Schwerpunkt in der heutigen Tätigkeit liegt unter anderem auf der Zwillingstransformation und der Frage, wie die Digitalisierung als Wegbereiter für die nachhaltige und zirkuläre Transformation auf Unternehmens- und Systemebene genutzt werden kann. Ein absoluter Spezialist für diese Reihe. Ich freue mich auf dieses Winterspecial und wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo Arne, ich freue mich, dass du mit mir diese spannende Winterspecial-Podcast-Reihe aufnimmst und uns damit durch den Winter begleitest.
Hallo Eva, danke für die Einladung. Freue ich mich drauf.
Unsere erste Folge geht um EU-Taxonomie und SFDR. So, und bevor wir da einsteigen, brauchen wir erstmal Aufklärung. Was bedeutet das überhaupt und wie hängt das zusammen? Also sozusagen, was sind die EU-Taxonomie und die SFDR?
Ja, da stellst du eine wichtige Frage. Also beide Regularien sind erstmal Teil des 2019 verabschiedeten europäischen Grünen Deals. Wer das nicht kennt, das ist so eines der wichtigsten politischen Rahmenwerke der letzten EU-Kommission oder auch ein Stück weit die strategische Agenda der Europäischen Kommission in der letzten Regierungsphase gewesen. Und Ziel des Europäischen Grünen Deals ist im Kern die Transformation zu einer klimaneutralen, schadstofffreien und kreislauforientierten Wirtschaft. Und wer sich ein bisschen auskennt mit dem Thema oder auch nicht, versteht wahrscheinlich schnell, wenn man die europäische Wirtschaft transformieren möchte, dann braucht man viel Kapital. Und das kann der öffentliche Markt nicht alleine bereitstellen. Und damit stellt sich dann schnell die Frage, die sich auch die EU-Kommission gestellt hat: Wie können wir denn privates oder den privaten Kapitalmarkt mobilisieren in Richtung grüne Investitionen? Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der EU-Taxonomie. Das ist letztlich ein Klassifizierungssystem, das definiert, welche Wirtschaftsaktivitäten mehr oder minder nachhaltig sind oder eben auch nicht. Und das gibt es seit 2022. Das gilt für real- und finanzwirtschaftliche Unternehmen. Und der Betroffenenkreis vergrößert sich jetzt in 2024 nochmal oder hat sich deutlich vergrößert durch die CSRD. Da kommen wir an anderen Stelle nochmal zu. Und die SFDA vielleicht noch abschließend, also das ist eine Offenlegungspflicht für den Finanzsektor. Der betrifft also jetzt keine Unternehmen aus der Realwirtschaft. Und da geht es eigentlich darum, Transparenz über Nachhaltigkeitsrisiken und Auswirkungen von Finanzprodukten zu schaffen. Und wenn man sich jetzt diese beiden verzahnt vorstellt, die sind nämlich nicht autark zu denken, dann liefert die Taxonomie sozusagen die inhaltliche Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung und die SFDA regelt die Veröffentlichungspflichten dazu im Finanzsektor. Das ist so der Einstieg in aller Kürze.
Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt die EU-Taxonomie sozusagen den Rahmen her.
Das ist genau richtig.
Okay, dann gehe ich mal so ein bisschen auf die Anforderungen ein. Welche Kriterien müssen Unternehmen für nachhaltige Aktivitäten erfüllen und wie wirkt sie auf SFDA sich aus?
Übrigens, du bist nicht alleine damit. Das Kürzel ist auch in der Nachhaltigkeitsszene ist das ja schon ein Running Gag, weil es so viele Kürzel gibt, dass kaum noch einer weiß, wo vorne und hinten ist. Aber die meisten Regulatorik, die da erlassen wird, hat entgegen auch dem Gefühl der Überforderung, ist das sehr sinnvoll. Das gilt tatsächlich, also so auch dieses kohärente Paket der Regulatorik hat Meier Göpel kürzlich noch als das intelligenteste politische Rahmenwerk, was sie jemals gesehen hat, gesehen. Also soll heißen, da machen kluge Leute kluge Sachen, auch wenn das ein bisschen überfordernd wirken kann. Ja, du hattest gefragt, was die Kriterien sind der EU-Taxonomie. Letztlich definiert die EU-Taxonomie 6 Umweltziele von Klimaschutz bis Wasserschutz bis Biodiversität und Ökosysteme wiederherstellen und so weiter. Und um als nachhaltig zu gelten, muss eine wirtschaftliche Tätigkeit von einem Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem dieser Umweltziele leisten, ohne die anderen zu beeinträchtigen. Das ist im Kern so die Logik, die Kriterien, die dahinter stehen. Das klingt jetzt ganz einfach hinter diesen Bewertungskriterien. Das sind ziemlich umfangreiche Pamphlete, wo sehr, sehr technisch genau geregelt ist, wann was als nachhaltig gilt oder nicht, bei welchen Schwellenwerten und so weiter. Aber das ist eine Welt für sich, aber damit man es mal so grob verstanden hat. Und bei der SFDR, die Anforderungen kenne ich gar nicht ganz genau. Ich weiß, dass die Finanzinstitute auf jeden Fall sagen müssen oder veröffentlichen müssen, wie die Unternehmen, in die sie investieren, wie taxonomiekonform die sind. Das heißt, die Kunden der Banken müssen ihnen das bereitstellen, damit sie wiederum sagen können, wie taxonomiekonform ihr Investitionsportfolio ist. Na, und wie wirkt das letztlich auf die Finanzindustrie? Man muss immer im Kopf haben, der Hebel ist, dass die EU möchte den Kapitalmarkt dafür gewinnen, mehr Geld in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu schieben. Und was braucht es dafür? Es braucht Transparenz. Und das ist natürlich ein Riesenthema und eine große Baustelle. Und dadurch, dass einfach mehr und mehr genormte Daten da sind, führt das einfach dazu, dass bessere Investitionsentscheidungen in diesem Sinne erfolgen können. Das ist eigentlich so die Wirkungslogik.
Ja. Nachvollziehbar, klar. Die nächste Frage geht natürlich so ein bisschen um das Warum. Ne? Warum sollten die KMUs diese Regelung kennen, auch wenn sie nicht direkt betroffen sind? Ich vermute, da geht es auch so wieder ein bisschen um das Thema Transparenz, aber vielleicht kannst du das noch genauer darstellen oder besser.
Ja, gerne. Meine Grundmeinung ist erstmal, dass man als KMU, ich arbeite selber ja auch ganz operativ viel mit KMU zusammen, aus verschiedensten Branchen. Und das eine ist, dass sie natürlich ein Stück weit erstmal auch mitbekommen sollten, wohin die Entwicklung geht, weil es ist in aller Regel so, dass das, was die Großunternehmen irgendwann betrifft, dann irgendwann sich auch durchdekliniert auf KMU mit einer entsprechenden Zeit dazwischen. Das heißt, es ist so diese Frage, wohin bewegt sich denn das Thema Nachhaltigkeit und die Reporting-Erfordernisse? Und da sind die EU-Taxonomie und die SFDR eben schon ein spannender Hinweisgeber, weil man klar sieht, okay, die Politik hat die Marschrichtung hin zur Transformation der Wirtschaft ausgegeben und daraus das auch auf sehr gutem Grund. Und sie schafft jetzt die Rahmenbedingungen letztlich dafür, um den Kapitalmarkt zu mobilisieren und schaffen eben diese Datenbasis. Und es ist letztlich ja so, dass KMU in aller Regel, nicht immer, aber doch in aller Regel in irgendeiner Art mit Regulatorik betroffenen Unternehmen zusammenarbeiten. Entweder weil sie mit einer Bank arbeiten, mit einem Versicherer oder weil sie halt in der Lieferkette von einem Großunternehmen mit drin sind. Und dann werden sie zunehmend öfter Anfragen erhalten, weil die regulierten Unternehmen diese Informationen eben in ihrer Lieferkette erfassen müssen. Das heißt, die müssen dann nicht umfassend alles reporten, aber was weiß ich, wenn es jetzt zum Beispiel um Scope 3 Garten geht, bestimmte Compliance-Themen, dann wird das einfach öfter abgefragt werden. Und ja, das ist so der direkte Weg. Also wenn man mich fragt, ich halte es für riskant, sich damit gar nicht zu beschäftigen. Kurzfristig, glaube ich, brennt da nicht unbedingt was an. Mittelfristig ist es sicherlich ein Risiko, weil es einfach dazu führen kann, dass man dann ein unattraktiverer Geschäftspartner ist für sehr potente Unternehmen. Und Nachhaltigkeit ist halt kein Quick Win. Man hat ein bisschen die Herausforderung, dass wenn man sich diesem Thema widmet, man zum Beispiel sagt, ich möchte eine belastbare Datenbasis aufbauen, damit ich die, was weiß ich, automatisiert an verschiedene Kunden rausgeben kann, dann hat das immer einen gewissen Vorlauf. Und wenn man natürlich erst dann damit anfängt, wenn da quasi schon mal die Pistole auf der Brust hat gefühlt, dann kann es halt zu einem Stressprojekt werden oder zu mehr Ärger führen, als es das tun müsste. Umgekehrt ist auch klar, dass wenn es keine harte Anforderung ist, das für KMU herausfordernd ist, weil die sagen, wir kämpfen mit einer ganzen anderen Menge Themen wie Energiekosten, Fachkräftemangel und so weiter. Soll heißen, es ist ein Balanceakt zu gucken, wie stark man sich damit auseinandersetzt oder nicht. Ich würde im Moment sagen, sich ein Stück weit damit zu beschäftigen, was da auf einen zukommt, ist sicherlich nicht verkehrt. Jetzt selber als KMU reinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt ein taxonomiekonformes Reporting, würde ich sagen, ist dann vielleicht ein paar Schritte zu weit gesprungen.
Okay, dann gehen wir nochmal quasi auf Best Practice und Beispiele ein. Kennst du Beispiele, wie KMUs von der Taxonomie oder SFDR profitieren können?
Ja, also ich habe tatsächlich in der Vorbereitung nochmal gesucht, ob es schon wirklich Unternehmen, also KMU jetzt gibt, die EU-taxonomiekonform reporten. Das ist eher selten, weil es, also nur wenn es kapitalmarktorientierte KMU sind, weil ansonsten diese Pflicht schlichtweg nicht gegeben ist und dann der Aufwand sich letztlich nicht rechtfertigt. Aber der Klassiker im Sinne eines Good Practice ist, und das findet sich auch, ist jetzt zum Beispiel ein mittelständisches Produktionsunternehmen, von dem habe ich gelesen, das möchte jetzt seine Produktions- oder das war der Fall, hat es jetzt schon getan, aber möchte seine Produktionsanlagen modernisieren und erneuerbare Energien umstellen. Und dann ist es zum Beispiel so, dass die Berichterstattung zur EU-Taxonomie-Konformität ihrer Aktivitäten denen jetzt geholfen hat, spezielle Kredite aus so Förderprogrammen zu beantragen. Das heißt, das wird zunehmend daran gekoppelt, dass zum Beispiel gesagt wird, bestimmte Töpfe werden aufgesetzt, Förderprogramme, da kommen aber halt nur die Unternehmen dran, die dann zu x Prozent taxonomiekonform sind oder eben nur für den Ausbau bestimmter Aktivitäten. Ne? Und dann denkt man sich, ja gut, wenn man dann das Förderprogramm sieht und denkt, super, jetzt brauche ich das, dann ist es zu spät, weil so schnell kommt man da nicht dran. Das ist dann wie immer halt ein Projekt, das man vorher anschieben muss. Heißt, wenn man den Stempel haben möchte, muss man relativ früh überlegen, wann man das möchte. Ein anderes Beispiel, was ich noch gefunden habe, ist, das war jetzt ein kleines Lebensmittelunternehmen, das so biologisch und nachhaltige Lebensmittel produziert. Das ist jetzt auch kein neues Thema, aber die haben auch über ihre EU-Taxonomie-Konformität reportet und haben in dieser Case Study beschrieben, dass sie dadurch Vorteile hatten, sich als Lieferant bei einer großen Supermarktkette zu positionieren oder bei einer großen Handelskette, die darauf eben Wert legt. Weil die sagen, für uns ist das super, wir brauchen diese Unternehmen. Ob das jetzt am Ende wirklich genau das taxonomiekonforme Reporting war, I don't know, aber es hat sicherlich einen Beitrag geleistet. Das andere, das erste, also der Zugang zu Finanzierungsquellen, ich glaube, das ist der härteste Benefit, den man im Moment in dem Kontext bekommen kann.
Klasse. Vielen Dank, Arne. Wir sind quasi mit unserem ersten Podcast im Winterspecial schon zum Ende gekommen. Das hat uns doch einen guten Überblick gegeben. Ich danke dir und sag bis bald.
Kurz und knackig. Danke.
Damit verabschiede ich mich und sage bis zur nächsten Winterspecial. Ihre Eva Vera Ritter. Das Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit dem Mittelstand Digitalzentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.